ARD Sounds.
Es gab einfach Momente, wo ich mich so ungeliebt und falsch gefühlt habe. Und ich weiß, ich war immer anstrengend. Ich war super viel. Ja, ich war viel. Ich war anstrengend. Ich wusste halt auch schon als kleiner Wurm, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und ich habe das Gefühl, ich bin immer hungrig nach mehr. Und ich würde auch alles ausprobieren. Und nicht nur in Bezug auf Lebensmittel, sondern metaphorisch. Ich liebe es, alles auszuprobieren. Es kann noch so verrückt sein und noch so bescheuert. Dann erst recht.
Radio 1. Hörbar Brust.
Hier ist Radio 1, die Hörbar Brust, das hier ist mein Gast heute.
Radio 1, Hörbar Brust.
Sie kennen sich nicht. Das Ganze ist ein Blind Date, ein Spiel im Radio. Sie als Moderatorin treffen einen Hörer. Ein kleines, lustiges Experiment unter öffentlicher Beobachtung quasi. Und was passiert? Tatsache, der Blitz schlägt ein und sie sind 2 Jahre lang ein Paar. So ist es unserem heutigen Gast passiert, einer ehemaligen Kollegin also, Lola Weipert. Die Geschichte ist längst Schnee von gestern. Heute kann die 1996 in Rottweil geborene Moderatorin ganz andere Storys erzählen, zum Beispiel davon, wie man eine Bodenplatte gießt oder womit zu rechnen ist, wenn man sich mit einem Rapper anlegt. Bestimmt Majestätsbeleidigung. Oder davon, wie es sich anfühlt, so ausgebrannt zu sein, so kraftlos, ängstlich und erledigt, dass man sich die eigenen Schuhe nicht mehr zubinden kann. Wir sind jedenfalls sehr erfreut und sehr gespannt auf unser Kennenlernen mit Lola Weipert.
Das bin ich wirklich und freue mich, dass es geklappt hat. Liebe Lola, herzlich willkommen in der Hörbar.
Ich freue mich so sehr. Es ist so spannend, auch sowas zu hören. Und man sieht, ich denke mir dann immer, es ist eine andere Person. Und dann höre ich das und denke mir so, nee, da geht's um dich. Und dann finde ich es vollkommen verrückt, was da alles so los war.
Ja, das hier ist unser Kennenlernen, unsere erste Begegnung. Ja. Ich habe natürlich im Vorfeld ein bisschen was gesehen und ein bisschen was gehört. Und ich habe mir dich auch ausdrücklich als Gast gewünscht. Ich fand das interessant zu sehen, was du machst als Moderatorin. Und bin wirklich überrascht und damit, das klingt jetzt sehr polterig, aber du bist in dem Punkt sehr, 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 sehr offen und gehst auch sehr offensiv mit bestimmten Themen um, wie jemand so gewinnend sein kann, so strahlend, so sicher in dem, was er tut und so selbstzweifelnd und unsicher und sich hinterfragend andererseits. Das yeah. ist bei dir ja wirklich extrem und wenn man es nicht wüsste, würde man wirklich nicht drauf kommen, trotz deiner Offenheit, glaube ich.
Ja, ich glaube, viele denken bei mir, oh, die ist total selbstsicher. Ja, nach außen, auf der Bühne, ja. Aber wer mich kennt, wer mich wirklich kennt, meine Freundinnen, meine Freunde, meine Herzensmenschen, die wissen, ich bin wie ein kleines Pflänzchen. Und dann kommt so ein Windstoß und dann kann ich einfach knicken und dann werde ich ganz traurig. Und dann, ja, das ist schon... Ich zweifle mich extrem an. Also ich habe immer die Angst, nicht gut genug zu sein und versuche die immer so ein bisschen loszulassen. Aber die ist bei mir schon allgegenwärtig immer im Hinterkopf.
Bist du dann anders als jetzt? Weil also die Sachen, die ich mir angeschaut und angehört habe, nicht alle von Anfang bis Ende, aber deine Präsenz, das ist schon klar, dass du irgendwann vor der Kamera landen würdest. Das ist außergewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen, dein Talent und auch deine Freude am Sprechen, deine Eloquenz. Aber wie bist du denn dann? Bist du dann ganz ruhig? Bist du dann eine ganz andere, wenn es diese Pflänzchenmomente sind?
Ja, dann werde ich richtig ruhig. Also dann werde ich das, was sich manche Menschen, die mich nicht mögen, wünschen, dann werde ich ruhig. Dann werde ich ganz ruhig, dann ziehe ich mich zurück. Je ruhiger ich werde, desto unsicherer bin ich. Also wenn ich in einer Runde sitze, wo ich mich nicht wohlfühle, dann werde ich so ruhig und dann wissen alle um mich rum, irgendwas stimmt nicht, weil ich dann, je ruhiger ich werde, desto unwohler fühle ich mich, desto unsicherer bin ich und dann durch mein ADHS habe ich einfach jede Emotion mal 100 und dann kann es sein, dass wenn ich mich unsicher fühle, dann denke ich, oh Gott, du bist ein ganz falscher Mensch im Sinne von, du bist nicht richtig, du bist nicht gut, so wie du bist und dann kann sich das einfach so wie eine Spirale nach unten bewegen.
Stichwort ADHS, also ich möchte es wirklich absolut wertneutral sagen. Es gibt irre viele Leute, die diese Diagnose haben, gerade jüngere Menschen. Wir hatten neulich den Komiker Daniel Lewis da, von dem ich mir auch habe erklären lassen, wie er diese Krankheit wahrnimmt, weil ich als jemand, der es mutmaßlich nicht hat, bin schon sehr interessiert daran, wie es sich anfühlt, um mich auch besser in so ein Gegenüber hineinversetzen zu können. Wobei es ja sich eben, glaube ich, bei unterschiedlichen Menschen auch unterschiedlich anfühlt.
Ja.
Könntest du mir oder uns erklären, wie es sich für dich anfühlt, was daran unangenehm ist und schwierig und was daran vielleicht auch ganz schön sein kann? Also ob es auch, hat es auch Vorteile?
Also ich sehe es nicht als Krankheit. Ich denke mir immer, es ist Neurodivergenz. Und nur weil was anders ist, ist es nicht falsch und ist es auch nicht krank. Und es gibt, ne, je nach Ausmaß, wäre ich jetzt Steuerfachangestellte, würde ich es wahrscheinlich eher als Krankheit bezeichnen. Weil ich habe einfach einen Job, wo das wunderbar reinspielt. Und man
warum?
Hat einfach,
warum spielt es da so gut rein?
Weil ich musste mich nie entscheiden für eine Sache, die ich jeden Tag von Tag ein bis Tag aus machen muss. Ich kann eine Vielfalt an Möglichkeiten jeden Tag abfeuern. Das ist wie, als würde ich jeden Tag meine Bude neu streichen. Jeden Tag kann ich eine andere Farbe in. Und keiner sagt mir, wie ich streichen muss. Ich kann jeden Tag, ich kann ein bisschen gelb, dann kann ich eine Sonnenblume malen, dann kommt eine Hummel irgendwo hin. Ich kann alles Mögliche machen. Und ich versuche mich auch genau darauf zu fokussieren. Und natürlich gibt es viele Momente, wo ich überfordert bin, weil unser präfrontaler Kortex, also unser Kopf, der funktioniert anders. Diese Neurodivergenz, wir haben nicht diese Informationsbrücken, wie du es wahrscheinlich hast, sondern man hat einfach ganz andere Gehirnstrukturen und andere Gehirnströme und da passiert halt viel und das kann wahnsinnig überfordernd sein. Aber deswegen versuche ich einfach, mich so zu stimulieren, dass ich am Ende des Tages einfach weiß, okay, du hast jetzt 20 Jobs auf einmal gemacht, jetzt kannst du dich hinlegen und bist in 2 Minuten eingeschlafen.
Und hilf mir noch kurz, also du hast jetzt gesagt, wie es sich in deinem Job äußert, also
darf ich meine Schuhe ausziehen?
Was immer du willst, wirklich, absolut. Musst du denn auch 20 Mal das Zimmer streichen oder jeden Tag das Zimmer neu streichen?
Ja.
Aha, das ist also der Antrieb. Also ADHS bedeutet für dich auch, nicht zur Ruhe kommen zu können?
Mittlerweile schon. Also eigentlich ist es schon ein nicht stoppen können. Also ich habe das Gefühl, ich bin immer hungrig nach mehr. Und wenn ich würde auch alles ausprobieren und nicht nur in Bezug auf Lebensmittel, sondern metaphorisch, ich liebe es, alles auszuprobieren. Es kann noch so verrückt sein und noch so bescheuert, dann erst recht. Und da gibt's für mich so keine Grenzen. Und dann wird jeden Tag das Zimmer neu gestrichen. Und ich glaube, ich könnte nicht jeden Tag denselben Pinsel in der
Aber
Hand halten.
Dann bist du ja dein Partner in Crime, was ja toll ist. Yeah. Also jemand, der das von sich sagt.
Ja. Yeah.
Es ist ja so schade, dass es dann auch diese Momente gibt, in denen dein Selbstwert so niedrig ist, wie du es selbst formulierst. Denn eigentlich gehst du ja mit dir durch dick und dünn, durch all diese Situationen, durch diesen ganzen crazy Shit auch, offenbar.
Ja, das stimmt schon. Nur ich habe immer, und ich glaube, das kommt einfach aus Kindheitstagen, wenn man irgendwann weiß, so die inneren Sonnen- und Schattenkinder, so wer ist mein Sonnenkind, wer ist mein Schattenkind? Mein Sonnenkind sind all die glücklichen Bauernhofmomente, mein Schattenkind sind all die Momente, wo ich vielleicht nicht die Aufmerksamkeit von meinem Papi, Robert, du weißt, ich liebe dich, aber da hast du es echt nicht nicht so gut gemacht. Also vielleicht weiß man es auch nicht besser, kann es auch nicht besser, man ist selbst noch jung, aber ich weiß noch, wie ich als Kind, es gab einfach Momente, wo ich mich so ungeliebt und falsch gefühlt habe und ich weiß, ich war immer anstrengend, ich war super viel. Das sagt mir mein Papa heute noch, der sagt so, ey, du warst echt teilweise pain in the ass. Dann denke ich mir immer so, ja, ich war viel, ich war anstrengend. Ich wusste halt auch schon als kleiner Wurm, was ich möchte und was ich nicht möchte. Und klar kann das zu viel sein, aber deswegen ist in mir so eine Angst, zu viel zu sein.
Das ist aber bei so vielen Menschen und gerade bevorzugt bei Frauen, ne? Also so, dass man, stimmt, du bist zu laut, zu buschikos, du forderst zu viel, du bist zu anspruchsvoll, du bist zu unabhängig, du bist zu. Also dieses zu ist ein kleines Wort, das ziemlich viel anrichtet. Mhm. Jetzt, wir spielen erstmal den ersten Song.
Oh ja.
Den hast du, wenn ich das richtig gelesen habe, deiner Freundin gewidmet und die Geschichte dazu hören wir uns danach an, ja? Die Moderatorin Lola Weipert ist heute hier zu Gast. Wenn wir jetzt gerade gehört haben, Mika, we are golden, dann steht da das Stichwort beste Freundin Emily.
Emily, oh Gott, ja. Yeah. Ich wünsche jedem Menschen eine Emily im Leben. Weil Emily, das ist so lustig, ich werde da immer so emotional, weil Emily ist meine beste Freundin und die war schon immer an meiner Seite, weil unsere Mütter beste Freundinnen waren. Und Emily und ich, wir haben alles zusammen durchgelebt. Wir haben wirklich so viele dunkle Täler zusammen durchwandert, Hand in Hand, und dann aber auch wieder so die schönsten Berge zusammen und die schönsten Aussichten genießen dürfen. Und ich weiß nicht, was ich ohne eine Emily gemacht hätte. Also die war immer da, wenn ich wieder komisch wurde.
Was heißt
wurde.
Denn immer da? Also du bist, wir können ja jetzt mal kurz darüber sprechen, wie du, was heißt kurz, wir haben ja Zeit. Wir sprechen einfach mal darüber, wie du aufgewachsen bist. Wann ist Emily in dein Leben gekommen? Wie alt warst du? Also waren eure Mütter da schon befreundet? Also waren die schwanger befreundet
die
quasi?
Die waren schon seit der Schulzeit befreundet. Ah. Also ich kenn kein Leben ohne Emily. Das
Verstehe.
Heißt, seit ich denken kann, haha, seit gestern. Nee, seit Emily ist da, seit ich geboren
Gut.
bin.
Dann, ja. Dann steigen wir jetzt ein in die Zeit, in der du geboren wurdest. 1996 im März in Rottweil.
Ja.
Als Eleonore Lola Naomi. Also
das zeigt schon, wie normal meine Eltern sind, nicht?
Ja. Who are they?
Also ja, frage ich mich auch manchmal.
War denn Naomi, ist das so die Reminiszenz einer Supermodel?
Ja, ich glaube, meine Mutter, also wirklich meine Eltern, das sind zwei Hippies aus der Walachei. Also
Conny ist deine Mutter.
Conny ist meine Mama. Conny ist die Beste. Conny ist meine Mami. Und Conny und Robert, meine Eltern, die sind einfach komplett verrückt. Und ich hatte keine Chance, normal zu werden, weil meine Eltern sind total verrückt und ich liebe es. Das ist so, wir hatten die Kindheit auf dem Bauernhof.
Wie haben die sich kennengelernt, die zwei?
Oh, das ist eine gute Frage. Die haben beide eine, ich hoffe, ich darf das erzählen, und greif nicht zu doll in deren Privatsphäre, die haben beide eine Klavierbauer- und Bauerinnen-Ausbildung gemacht.
Also, dass deine Mutter diesen Job hat, das wusste ich. Ja. Deswegen glaube ich, ist es okay.
Ja.
Sie hat das durchgezogen. Ist er auch Klavierbauer?
Ja, aber er hat es nicht durchgezogen.
Okay, Robert.
Ja, Robert hat es nicht durchgezogen. Robert ist Kategorie ADHS. Er macht alles und nichts richtig. Und meine Mama, das ist gemein. Robert, wir ärgern uns immer. Deswegen, wir mögen uns wahnsinnig gerne. Deswegen
und ein bisschen was hast du ja auch gut, ne?
Ja, ja.
So, ein bisschen was muss er
aushalten. Ja. Ja, und Conny ist bis heute, die war sogar hochschwanger. Die war Bundessiegerin.
Im
Schwangersein hat die Prüfung noch abgelegt.
Ach so,
und
im Klavierbauersein.
Ja.
Okay.
Und alle, ne, im Voraus haben sie belächelt und haha, die Frau, die jetzt hier in dieser Männerdomäne sich durchsetzt, und Conny hat's durchgezogen. Und Conny ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich nie aufgehört habe zu kämpfen und warum ich auch so für Frauen kämpfen möchte, weil Conny hat mir gezeigt, wie hart es ist, sich durchzukämpfen, aber dass du es eben auch schaffen kannst, auch in der Männerdomäne, und auch wenn du nicht ernst genommen wirst, dann erst recht.
Also ich kenne sie ja nicht, ich kenne drei Sätze von ihr, yeah. Auch nicht Sätze, die sie gesagt hat, sondern in denen du sie beschrieben hast. Da hat sie sich nämlich auf ein Konzert mit dir eingeschlichen, in dem sie gesagt hat, oh, Karten brauchen wir nicht, wir gehen da rein, ich sage, ich bin die Klavierstimmerin und du kommst mit, du bist die Assistentin oder wie auch immer, und zack war sie drin und hat das ganz cool gemacht, da kennt sie gar nicht.
Die Geschichte.
Und hatte vor allen Dingen ihren Koffer dabei mit dem ganzen Werkzeug. Und es gab aber gar kein Klavier da. Und das kommt noch hinzu.
Das ist so geil. Conny ist der Wahnsinn. Conny ist so brutal, was meine Mutter für Sachen bringt. Vor allem das Witzige war, oh Gott, Tedros Teglebran, kennt man ja, den Comedian, glaube ich.
Der Tollste.
Ne? Teddy ist der Beste, wirklich. Und Conny und ich habe es zum Abi von ihr geschenkt bekommen, zum Abitur. Und dann sind wir dahin und dann sind wir durch den Hintereingang, haben wir uns dann reingeschlichen, weil sie war ja die Klavierstimmerin, aber es gab ja noch nicht mal ein Klavier. Ja. Und dann kommen wir da rein und die hatten mittags gerade Soundcheck. Und plötzlich kommt Teddy, gibt uns allen die Hand, stellt sich vor, hi, ich bin Teddy. Und ich so, hi, ich weiß. Und ich war ein Riesenfan damals schon. Und er war gerade so am Aufsteigen. Und das war eine große Halle in Koblenz, war es, glaube ich. Und Conny dann irgendwann so, du, ich lasse dich jetzt hier, ich gang mal einchecken. Und dann ist sie ins Hotel einchecken gegangen. Und ich stand da ganz alleine. Und plötzlich habe ich mit Teddy und mit seiner Band Fußball gespielt. Wir haben zusammen gegessen. Wir hatten voll die Gaudi. Und dann er irgendwann so, wer bist du eigentlich? Und ich so, ja, ich bin Lola, meine Mama und ich, wir sind durch den Hintereingang reingekommen.
Seitdem hat er auch Personenschutz, ne?
Seitdem hat er Securities. Und das ist so geil. Weil er hatte große Augen, Gott sei Dank fand er mich nicht ganz blöd. Und Ende der Geschichte war, ich habe ihn irgendwann Jahre später, als ich dann die Morningshow bei Big FM moderiert habe, da habe ich ihn dann interviewt und meinte, darf ich noch eine Frage stellen, live in der Sendung. Erinnerst du dich an dieses Mädel, was bei dir mal in Koblenz auf die Show kam, durch den Hintereingang? Er so, ja, ich so, das war ich. Er so, ne, seitdem habe ich Securities.
Das warst du.
Das war ich. Das klingt irgendwie ein bisschen creepy.
Sie hat dir das zum Abitur geschenkt. Was hat sie dir denn da geschenkt? Das Versprechen, dich da irgendwie reinzubringen? Hattet ihr keine regulären Karten?
Doch, wir hatten schon Tickets, aber wir wollten halt, sie meinte halt, ja, jetzt sind wir früh dran, jetzt gehen wir da rein. Und ich so, okay, und los. Also das ist, wann immer ich was mit Conny mache, es wird nie normal. Es wird immer verrückt bleiben.
Was für ein Jahrgang ist sie? Weißt du das zufällig? Sie wird wahrscheinlich so...
71? Ja, ich glaube, Conny ist 71.
71, gut. Also ich würde sagen, junger Hüpfer.
Ja, Conny ist ein Jungspund.
Und wie ist das Verhältnis zu Mutter, Mama, Conny? Also so im Sinne von Mutter, Mama zusammen. Würdest du sagen 50-50 oder nennst du sie hauptsächlich Conny?
Also 100% Conny.
100% Conny.
Wenn ich über sie spreche, sage ich manchmal Mama. Mhm. Aber für mich war in meinem Kinderkopf immer logisch, dass wenn ich Mama durch den Supermarkt rufe, kommen alle Mütter. Was natürlich Quatsch ist. Aber ich dachte immer, nur wenn ich Conny sag, weiß Conny, dass sie angesprochen wird. Das war für mich immer so eine Kinderkopflogik. Aha,
okay, nicht schlecht. Also da hast du schon die richtigen Schlüsse gezogen, Naomi. Oh Gott. Naomi, was war das andere noch?
Eleonore.
Wo kommen die her? Also Eleonore klingt nach einer Freundin einer Tante oder so.
Ja, ich glaube, für mich klingen die Namen einfach nur nach verrückten Eltern. Also wirklich, die sich nicht entscheiden konnten. Ich habe keine Ahnung, wo Eleonore herkommt.
Ich weiß nicht, ob der Name deiner Schwester offiziell ist. Du hast eine ältere Schwester.
Ja, Lotti.
Lotti. Ah, okay.
Wobei Lottis offizieller Name Charlotte.
Charlotte.
Ruth Victoria ist. Wunderschöne Namen. Da haben sie sich irgendwie noch mit.
Da hat man sich noch gedacht, okay, das wird akademisch.
Ja, die hat was drauf. Bei der anderen kommen.
Komm, ist egal.
Mal wurscht. Komm.
Ja. Oh Mann. Die wird ein Freak wie wir. Was soll's?
Sie ist eine von uns.
Okay, warum sollten wir sie rot nennen? Ist doch scheißegal. Nein. Ja. Gut, dann spielen wir jetzt den nächsten Song, weil ich weiß ja, dass auf jeden Fall Emily wird uns immer unsichtbar begleiten, jetzt, wenn wir weiter durch dein Leben marschieren.
Ja. Yeah.
Wir spielen einen Song aus deiner Kindheit, das ist das Stichwort. Michael Bublé, Everything.
Ja.
Wie ordnen wir den ein? Hast du dazu ein inneres Bild, ein Video, wenn du dich als kleines Mädchen siehst mit diesem Song?
Diesen Song, wenn ich die Augen schließe, sehe ich sofort den alten Golf von meiner Mama. Wir, meine Schwester Emily, meine liebste, beste Freundin, meine Cousine Andrea, Lotti und ich, wie wir viel zu viel eingekauft haben.
Ihr seid
und
alle in diesem Golf?
Wir waren alle in diesem, okay, Golf. Und dadurch, dass das ganze Essen in unseren Kästen nicht mehr ins Auto gepasst hat, haben wir diese Kästen aufs Auto gestellt und haben alle mit den offenen Fenstern die Arme oben, die Kästen auf dem Dach halten, sind wir nach Hause gefahren. Da haben ganz laut Everything gesungen.
Ich würde mir wünschen, dass Conny demnächst als Gast in diese Sendung kommt und mir ihre Geschichten erzählt.
You're a falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say.
Die Moderatorin Lola Weipert ist heute hier zu Gast. Und jetzt, bevor wir es vergessen in diesem ganzen Hin und Her, wir hatten ja vorhin in der Anmoderation diesen kleinen Köder ausgelegt, dass du sowas ganz Verrücktes gemacht hast, dass du in so einer Aktion ein Blind Date mit einem Typen hattest für 5 Tage und dass ihr dann so eine Fake-Hochzeit in L.A. und ihr habt euch wirklich verliebt?
Ja, es war der Gewinner von einem Gewinnspiel, wo man eine Reise mit mir nach Las Vegas gewinnen konnte, eine Hochzeit mit mir, Lady Gaga und so weiter. Es war alles ganz wild und der Verrückteste hat gewonnen und das war Flo. Und Flo hat mir so gut gefallen, als ich ihn dann beim Gewinnspiel erstmal live am Flughafen gesehen habe, dass wir nach der Fake-Hochzeit gefühlt wirklich fast geheiratet hätten. Also wir waren danach 2,5 Jahre zusammen.
Wahnsinn. Ja. Also hättest du das vorher gedacht, dass das möglich ist?
Auf gar keinen Fall. Und komisch, ich habe es geliebt, weil es so bescheuert war.
Nein, aber was für eine ungewöhnliche Geschichte.
Ja.
So. Yeah. Geboren wurdest du in Rottweil. Da bist du auch wieder hingezogen, als du 12 ungefähr warst, glaube ich. Und zwischendurch ging es auf diesen ominösen Bauernhof, von dem du gerne erzählst und auf dem du groß geworden bist. Und viel nackt rumgelaufen bist.
Ich hab's geliebt. Das war für mich das Schönste. Es klingt so ein bisschen nach so einer verrückten Exhibitionistin, aber ich liebe es, nackt zu sein. Es ist für mich verbunden mit meiner Kindheit auf dem Bauernhof. Niemanden interessiert, was du anhast, welche Markenklamotten. Du bist von Kopf bis Fuß voll mit irgendeinem mitten im Schlamm, hast noch irgendwelche Federn im Haar. Das war meine Kindheit. Es war fantastisch. Es war so unbeschwert.
Wie lange ging diese Unbeschwertheit?
Uff, ich glaube tatsächlich bis zu meinem 10. Lebensjahr, so Pubertät, als wir dann nach Rottweil gezogen sind in die Stadt, so vom Bauernhof mit ohne wirklichen Nachbarn, hatten wir irgendwie mehr Bäume als Menschen um uns rum, sind wir dann in die Stadt gezogen. Und
dieser,
dann,
ja, entschuldige, dieser Bauernhof, der war bei Deislingen.
Ja.
Das heißt nicht mal in Deislingen, nee, sondern es war zu klein, um ein eigenes Dorf zu sein, ich weiß es nicht. Keine, also, Nachbarn?
Wir hatten Deislingen, Niedereschach und dann gibt's den Unterrotenstein. Und das war so eine, da war eine Straße, da gab's auch irgendwo so eine Pferderanch später, oder jetzt heute gibt's die, früher gab's die natürlich noch nicht. Und dann gab's so gefühlt 4 Häuser, die irgendwo gestreut lagen und eins davon war unser Bauernhof.
Wann seid ihr da hingezogen? Also wie alt warst du da?
Oh, das kann ich, seit ich geboren bin.
Ah, ja, okay. Also geboren in Rottweil und dann haben sich deine Eltern gedacht, hey, wir sind doch sowieso ein bisschen verrückt, wir ziehen jetzt auf so einen Bauernhof, ja, der schon fertig war, oder habt ihr den,
der war nie deine, fertig.
Okay, also, aber haben deine Eltern, du hast ja jetzt sozusagen, du wiederholst das Ganze, du hast selbst dir einen 3-Seiten-Hof gekauft, da kommen wir später noch, du weißt, wie man eine Bodenplatte gießt, das lassen wir uns alles genau erklären. als ihr da hingezogen seid, ein paar Sachen werden ja schon funktioniert haben, na klar. Und dann gab es immer irgendwas zu schrauben und das Dach und die Scheune. Und habt ihr Tiere gehabt?
Wir hatten Tiere. Wir hatten die Ziege Leila, auf der durfte ich reiten. Aber die mochte das nicht und hat mich immer runtergeschmissen, zur Freude von allen anderen. Das Geschrei war groß. Wir hatten Hunde, Nutella und Viva. Die waren super. Wir hatten Katzen. Wir hatten die Jessie, die hat immer meine Töpfe umgeschmissen. Und die hat dann zum Beispiel ihre Babys im Kleiderschrank meiner Schwester geboren. Dann hat sie auch ihre Mäuse bei meiner Schwester ans Kopfkissen, die dann morgens mit so einer plattgequetschten toten Maus gekuschelt hat. Das war also wir hatten viele lustige Momente mit Tieren.
Oh, andere Menschen würden sich Zeit lassen, weil das ein Pointenfeuerwerk ist. Tolle Geschichten, die du so nacheinander wegballerst, sodass man jetzt zwischendurch muss man die Bilder sofort, wie so ein, früher, es gab diese Diaprojektoren, dass man so tak, 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 so ein Bild nach dem anderen. Nutella und Viva hießen die Hunde. Okay.
Ja.
Sie klangen nicht, oder das klingt nicht nach so Hütehunden im Sinne von, dass das eure Alarmanlagen waren oder so, sondern eher.
Also Viva war schon eine Alarmanlage, aber Nutella wollte nur kuscheln. Nutella hat sich über jeden potenziellen Einbrecher wahnsinnig gefreut. Im Schwänzeln kam sie an. Oh, Tier wollte einfach nur gestreichelt und angefasst werden. Aber Viva, die ist immer fast auf die Fahrradfahrer losgegangen.
Mhm.
Das war sehr lustig zu beobachten. Die war an so einer ganz langen Laufleine.
Ah, ja.
Dann war es nur, wow, ist immer durchgedreht, wenn da jemand um die Ecke kam.
Hattet ihr Pflichten dort? Also so irgendwie mitzuhelfen, leichte Landwirtschaft, Selbstversorger, irgendwas in der Art? Oder ist das selbstverständlich für euch gewesen?
Das war selbstverständlich, dass wir mithelfen. Also ohne, dass wir alle anpacken, hätte auch nichts funktioniert. Mhm. Also wir hatten Wasser, wenn es gut lief, war es sogar warm. Und wir hatten Hühner, da sind wir immer zu den Hühnern rein, haben die Eier rausgeholt, dann mit den Hunden den ganzen Tag spazieren gehen, sich um die Katzen kümmern, sich um die, wir hatten dann Kaninchen, Hasen hatten wir auf jeden Fall. Dann kam der Marder, dann hatten wir wieder weniger Tiere, also da war immer irgendwas los.
Und deine Schwester und du, wie weit seid ihr auseinander?
3 Jahre.
Okay, hat das geklappt? Weil ihr habt dann viel miteinander zu tun gehabt, ne?
Ja.
Ihr wart quasi aufeinander angewiesen und du, die kleine Schwester, die... Die große Schwester wahrscheinlich, keine Ahnung, imitiert,
verehrt
und
einfach
auf jeden
nervt.
Fall nervt.
Ja. Ich wollte immer Lotti sein. Lotti, meine große Schwester, war für mich schon immer so das Idol.
Mhm.
Die war immer cool und ich war immer der kleine, uncoole Nervsack. Und sie war halt die coole, große Schwester und dann, oh, die war ganz toll. Und dann hat sie mit den Barbies gespielt. Wenn wir dann irgendwann durften wir so Plastikspielsachen haben, dann gab es Barbies. Davor hatten wir halt irgendwelche Holzspielsachen und haben im Garten rumgegraben, rumgespielt und Lotti war schon für mich immer so das Idol.
Waldorfschule.
Oh ja.
Das,
da geht's
das
weiter.
Ist ja, da klingt es ja erst, klingt erstmal schlüssig. Also Robert und Conny, die diesen Bauernhof und diese 2 Mädchen haben, schicken sie beide wahrscheinlich auf die Waldorfschule, ne? Weil, wie weit war die entfernt?
Oh, super lang, super weit. Wir sind da gefühlt jeden Tag eine Stunde hingefahren.
Ja, weil es gibt ja nicht so viele, ne? Wenn man das will, muss man oft einen ganz schönen Weg auf sich nehmen.
Die war in Schwenningen. also Villingen-Schwenningen in Baden-Württemberg, gell? Für die Leute, die es nicht kennen. Wir mussten dann immer in Deislingen in Zug steigen, bis wir aber nach Deislingen zur Bahnstation kamen. Im Winter keine Möglichkeit, weil da wurde nicht geschippt. Das heißt, wir sind mal zu Hause geblieben. Und dann von Deislingen mit dem Zug nach Schwenningen, dann wieder mit dem Bus, bis wir ankamen. Das war wirklich, da war der halbe Tag gefühlt vorbei. Also es ging morgens sehr früh los immer.
Schule ist ein Thema für sich. Bevor wir da tiefer einsteigen, spielen wir lieber noch einen Song. Holz heißt der Song.
Oh Gott. Ja, das ist der Song mit meinem Papa. Also es ist so, es gibt für mich so den Song mit meiner Mama, das ist Michael Bublé mit Everything. Und der Song mit meinem Papa, Holz, boah, Robert und ich, wir haben die verrücktesten Sachen gemacht. Der hat, irgendwann sind wir von Stuttgart nach Berlin umgezogen und da hatte er spätestens dann im Auto, wir haben immer überall, haben wir Holz gehört und geholt von den 257ers und die waren bei der 1Live-Krone und dann haben sie mich auf meinen Vater angesprochen und in dem Moment habe ich erst verstanden, dass es wirklich Menschen gibt, die sehen, was ich da poste, weil wir haben es halt immer irgendwie im Spaß, ich und mein Holz, mein Papa und ich, immer wenn irgendwo Holz lag, haben wir den Song gesungen und performt und waren immer voll in diesem Holzmodus.
Und man muss dazu sagen, du hast, wie gesagt, 800.000 Followerinnen und Follower auf Instagram, das ist, also ich weiß nicht, TikTok vielleicht noch mehr, wenig, ich weiß, keine Ahnung, aber das ist eine Riesenmenge, das nur als Erklärung, wenn du sagst, dass Leute sich, dass Leute so genau über dein Leben Bescheid wissen, weil du bestimmte Dinge eben postest.
Ja.
Und dann taucht da Robert auf und dann erkennen die Leute deinen Vater eben. Dann lernen sie ihn kennen auf diese Weise.
Ja, das ist verrückt. Also auch wenn mein Vater irgendwo im Bauhof steht oder egal wo meine Eltern unterwegs sind, die werden mittlerweile halt auch erkannt. Und dann entstehen da lustige Situationen. Dann kriege ich plötzlich Bilder von irgendwelchen Menschen, die mir folgen. Mit meinen Eltern schicken die mir dann Bilder und es ist so witzig. Es ist wirklich, das ist so eine verrückte Welt geworden.
Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Okay, der Song beginnt und er bekommt ein Thema. Ich und mein Holz.
Und das Thema heute, es heißt Holz.
Ich und mein Holz. Holz sieht sehr schön aus, Holz ist vielseitig. Ich und mein Holz.
Du kannst es verbrennen, du kannst es sägen.
Ich und mein Holz. Ja, wenn du es verbrennst, dann spendet es Wärme. Ich und mein Holz.
Aber wenn du es sägst, dann nicht.
Und jetzt mal alle in das Wort, ja.
Ich und mein Holz.
Ich möchte alle Menschen, die dieses Gespräch als Podcast und nur als Podcast hören, auffordern, sich diesen Song wirklich mal in Gänze anzuhören. Machen Sie sich die Mühe, macht euch die Mühe, es lohnt sich. Also, was ist das denn für ein Song? Und die Band heißt
die 257ers. Die sind so witzig. Das ist auch, wenn ich so höre, es ist so ein Nonsense-Song, aber deswegen finde ich den so witzig.
Aber nichts daran stimmte nicht.
Stimmt, also, es stimmt.
Es ist eigentlich kein Nonsens, aber darüber, das ist, als wenn man so ein bisschen, als wenn man sich so ein Produkt aus dem Regal holt, umdreht, guckt, was da drin ist und dann irgendwie sozusagen
die Zutaten rappt.
Ja, die Zutatenliste und die Beschreibung. Oder Reggae oder wie auch immer man diesen Song
spricht mich geistig sehr an.
Okay. So, apropos geistig und ansprechend. Wann ging das los mit dem Mobbing in der Schule? Mobbing ist, du gehst mit ein paar Themen sehr zentral raus, was wichtig ist, was schön ist, weil du eine öffentliche Person bist und den Fokus eben auch auf diese Themen lenkst. Und Mobbing betrifft nach wie vor immer schon und nach wie vor und auch in Zukunft wahrscheinlich viele Kinder und Jugendliche. Und du warst eine davon. Mhm. Wann ging's los?
Das ging los noch, ich bin von der Waldorfschule irgendwann auf die Staatsschule, aufs Gymnasium gewechselt.
Also Waldorfschule war alles easy.
Da war alles noch easy. Und dann am Gymi hat es plötzlich angefangen. Ich kam da an und dann war es schon so, das ist die von der Waldorfschule und die tanzt bestimmt nur ihren Namen und sonst kann die nix und die haben nackt auf dem Baum Unterricht. Da dachte ich mir so, wo bin ich denn hier gelandet?
Wobei dir das sehr entgegengekommen wäre, oder?
Ja, eigentlich
nackt
schon.
Auf dem Baum.
Eigentlich hast du recht. Aber da wurde ich nicht unterrichtet, da war ich privat. Aber das war schon spannend, wie die Menschen dann so mit mir umgegangen sind. Und ich kannte das von der Waldorfschule nicht, dass man so eklig zueinander ist. Weil auf der Waldorfschule, wir waren 43 Schülerinnen und Schüler, alle waren nett miteinander, weitestgehend. Und plötzlich war ich auf dem Gymi und da waren so, Kinder können so böse sein. Und ich war halt schon immer so ein bisschen anders und war lauter. Und ja, dann war ich vielleicht nervig, aber irgendwann ist da ein Mobbing vom Zaun gebrochen, wo ich mir auch immer dachte so, warum passiert so ein Mobbing? Warum bin ich diejenige, die gemobbt wird? Warum ausgerechnet ich? Und ich glaube, stellen sich viele die Frage. Und ich sehe es aber heutzutage, so retrospektiv sehe ich bei so vielen, dass sie gemobbt wurden, die heutzutage für mich absolute Role Models sind, also riesengroße Vorbilder. Und das sind halt einfach Menschen, die den Weg vielleicht ein bisschen anders gehen, die vielleicht einfach ein bisschen anders drauf sind.
Wenn ich mich selbst erinnere an meine Schulzeit, dann waren das aber nicht unbedingt die Individualistinnen und Individualisten, sondern die Schwächeren, die mit den fettigen Haaren, die komische Klamotten anhatten und so, ne? Das waren nie die aus sich heraus leuchteten, wobei es davon hast du völlig recht, auch die sind ja dann irgendwie so ein bisschen Außenseiter gewesen, wider Willen, ne? Also deswegen ist es auch immer so, wenn Leute sagen, ach, ich versuche immer alles ganz anders zu machen als andere, ich bin so anders, wo ich so denke, ja, nur früher, die wirklich anders sind, die wollten nichts mehr als dazugehören, als genauso sein oft, ne? Und dann merkst du irgendwann, es geht nicht, du hast andere Vorlieben, du wirst anders groß, du nimmst die Welt anders wahr, gut, dann musst du eben die Person sein, die du bist.
Ja, das stimmt schon, nur ich meine, wir waren 12 Jahre alt ungefähr, da war natürlich ein Aspekt, war, was trägst du? Wir hatten nicht viel Geld, natürlich habe ich einfach irgendeinen Quatsch getragen.
Also keine Markenklamotten?
Auf gar keinen Fall. Also bei uns war Avocado war ein Luxusprodukt. Also hätte es bei mir Designerklamotten gegeben. Nie im Leben. Aber bei mir war es eher, ich habe halt mit 12 angefangen zu modeln. Und damals hatte halt von einer Freundin, der Papa, der hatte eine Agentur, er so, ja, willst du auch mal bei Lidl in den Prospekten oben drauf sein? Ich so, boah, ja, ich habe immer Germany's Next Topmodel geguckt, unbedingt.
Ihr hattet gar keinen Fernseher?
Nee, wir hatten keinen, aber eine Freundin von mir. Bis heute habe ich keinen Fernseher. Ich möchte mit meiner Zeit anderes anstellen, als irgendwo reinzugucken. Und deswegen, wir hatten nie einen Fernseher, aber ich habe mit 12 angefangen zu modeln, habe es damals bei Facebook gepostet und es gab so ein Mädel und die hatte so eine Gruppe um sich rum und die hat mich bis zum letzten Moment meiner Schulzeit so böse gemobbt, dass ich halt meine Pausen mit meinem Pausenbrot auf dem Klo verbracht habe, bis sie rum sind, weil die war richtig menschlich hässlich. Liebe Grüße an Leonie.
Ja, fuck yourself, wirklich. Leonie, echt.
Ich bin, und das ist bis heute, ich laufe an Schulgruppen vorbei und wenn jemand lacht, denke ich immer, die lachen mich aus. Bis heute, das sind 12-Jährige, ich bin 30, ich denke immer noch, die lachen mich aus. Ich gehe selbst heutzutage an Schulen, ich habe so eine Initiative, damit ich gegen Mobbing mich stark mache und auch den Mädels und den Jungs sagt, ihr seid nicht schuld, wenn ihr gemobbt werdet. Das sind die um euch rum sind, die einfach, sorry, wenn ich so sag, einfach menschlich solche Intelligenzflüchtlinge sind, dass die so drauf sind. Das ist so schlimm. Die sind einfach furchtbar zwischenmenschlich und eine 6- setzen sind das menschliche, wirklich menschliche, abgewöhnbare Menschen sind das. Ich kann es auch nicht.
Da hebe ich deine Eloquenz noch hervor und dann kommt sowas. Also ich bitte dich. Nein. Wir wissen, was gemeint ist. Und ich glaube, dass, das möchte ich jetzt mal vielen Menschen zugute halten, dass sie das in dem Alter noch nicht wissen, was es anrichtet. Mhm. Das ist oft so. Also du vielleicht, manchmal gibst du den Druck weiter, den du selbst kriegst. Das soll alles gar nichts rechtfertigen. Und ich mag auch nicht diese Alles-Versteher. Yeah. Weil ein Kind, das scheiße ist, ist scheiße. Und es gibt auch, glaube ich, wirklich auch schon Jugendliche, die einfach einen schlechten Charakter haben und die sich bewusst für das Böse entscheiden.
Das stimmt.
Und bewusst auch für das Fiese. Voll. Und auch sehen, wie sie jemanden quälen und auch ein Tier quälen oder so. Und das auch sehr, sehr bewusst machen. Und dann, glaube ich, aber gibt es noch viele Menschen darunter auch, also Kinder oder Jugendliche, die nicht, es ist ja dann auch so ein Gruppending. Weißt du, du bist vielleicht irgendwie in so einer coolen Clique, hast Glück, dass du da reingerutscht bist, du bewunderst da zwei, die anders sind und dann kannst du auch mal kurz nach unten treten oder machst dich lustig oder sagst irgendwas und merkst plötzlich, die anderen finden dich originell, wenn du das tust und dann machst du es beim nächsten Mal wieder und weißt eben nicht, was du damit anrichtest. Aber es ist ja toll, wenn du damit in die Schulen gehst.
Ja, also wobei, ich muss auch sagen, bei uns, es waren es waren nicht nur die Schülerinnen, also ich hatte auch eine Lehrerin. Ich war einmal krank und da hat sie der ganzen Klasse hat sie mein Facebook-Profil gezeigt auf einem großen Projektor und meinte, so solltet ihr euch nicht im Internet zeigen. Und dann kam ich wieder zur Schule und dann dieselbe Lehrerin drückt mir nachher mein Zeugnis in die Hand mit den Worten, ah, du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Und dann denke ich mir so, wie und mit welchem Recht dieser Welt meinst du, so mit mir umgehen zu können? Und ich habe mich damals, also natürlich dachte ich, mit mir ist was falsch. Wenn die Schülerin die eine so fies zu mir ist, wenn eine Lehrerin so mit mir umgeht. Natürlich, also was heißt natürlich, aber in meinem Kinderkopf war es ganz klar, Lola, du bist ein Problemfall. Und du hast es wohl verdient, dass so mit dir umgegangen wird.
Gab es nicht genug Gegenbelege? Also ich meine, nehmen wir nur mal das Beispiel, dass du dein Abitur, dass du gesprungen bist, dass du eine Klasse übersprungen hast, dein Abitur mit 17 gemacht hast. Das ist ja für jemanden, der die Schule hasst, sich ständig hinterfragt und sein Pausenbrot auf dem Klo isst, schon echt ein interessanter Move. Wolltest du abkürzen? Wolltest du die Zeit verkürzen? Oder war das einfach das Glück, dass es dir zufiel? Dass du so schlau warst.
Ich habe einfach die Schule gehasst. Ich wollte da schnell raus sein. Ich war dann auch im Abi nachher, ich hatte einen Schnitt von 2,6. Also ich war dann nachher nicht mehr die Überfliegerin. Aber da hat auch kein Mensch mehr nachgefragt, falls sich jemand Druck macht. Deswegen, ich wollte da so schnell wie möglich raus sein. Ich habe so viele Lehrerinnen und Lehrer, habe ich einfach überhaupt nicht verstanden, wie der eine mich an Arsch krapschen kann, wie die nächste mir sagt, dass ich so dumm sei, aber ja gar nicht so dumm bin, wie ich dann doch aussehe. Die mir bis heute bei Instagram folgt, die Lehrerin. Auch da denke ich mir so, du hast der ganzen Schule, hast du gefühlt gesagt, was ich für ein schlechter Mensch bin und jetzt folgst du mir bis heute. Das sind mir eh die Besten. Und die dann nachher noch sagen, ach, ich wusste schon immer, dass aus dir was wird. Nee, wirklich, ihr könnt mich echt mal gern haben. Und da gibt's einige. Und deswegen denke ich mir heutzutage, ich möchte nicht die Nächste sein, sondern ich möchte mit dem Unschön, was ich erlebt habe, möchte ich irgendwo was Schönes draus machen, indem ich jetzt an Schulen gehe. Also wir gehen jeden Monat an Schulen. Und dann möchte ich mit den Schülerinnen und Schülern über mentale Gesundheit sprechen, weil ich kann das Schulsystem nicht ändern, aber ich kann wenigstens dahin gehen und mit Schülerinnen und Schülern darüber sprechen, wie man mit Mobbing umgeht. Und das wird im heutigen Zeitalter, das wird ja immer schlimmer mit Social Media. Und da möchte ich denen einfach sagen, hey, ich bin da, ich höre euch zu, ich sehe dich, ich höre dich. Und wenn ich irgendwas für dich tun kann, ich gebe denen auch meine Nummer raus, damit die wissen, wenn sie zu Hause vielleicht nicht das Gehör kriegen, dass sie mich zum Beispiel anrufen können.
Wow, das ist ein Angebot. Das ist wirklich ungewöhnlich, denn ich kann mir vorstellen, dass du dieses Angebot vielleicht auch irgendwann nicht mehr machen wirst, wenn das dann überhand nimmt oder so. Denn es gibt ja viele werden auch gar nicht mutig genug sein, dich da anzurufen.
Man kann ja immer bei der Notfallseelsorge anrufen. Je nachdem, wie dringlich das ist, ne?
Wir werden für all diejenigen, die betroffen sind, 2, 3 Nummern in die Shownotes schreiben, falls es euch auch passiert oder falls sie Kinder haben, denen das passiert und sie wissen nicht weiter. Es gibt verschiedene Stellen und du hast auch so eine Liste, die könntest du ja posten.
Oh ja, kann ich gerne machen. Die geben wir immer an die Schülerinnen und Schüler raus, dass die wissen, je nach Thema, wo sie anrufen können, wo einfach sofort jemand für sie da ist.
Das ist eine tolle Idee. Vielen Dank dafür. Gerne. So, Emily ist verschwunden.
Emily ist verschwunden.
Sie war
die
gar nicht wahr.
Kommt mit an die Schule.
So.
Die kommt jetzt, weil die gerade Psychologie studiert und ihren Master jetzt macht. Ich bin so stolz auf sie. Und sie wird mit an die Schulen kommen mit einer anderen Freundin von mir. Das heißt, wir sind 3 Frauen, gehen an die Schulen und möchten auch langfristig gerne so Deutschlandtouren machen, dass wir einfach noch mehr Schülerinnen und Schüler unterstützen können.
War sie auch auf der Waldorfschule?
Nee. Emily hat normalere Eltern, die kam nicht auf die Waldorfschule. Die war auf einer ganz normalen Schule. Und wir haben uns aber trotzdem, obwohl auch da so viele, weil ich ja dann auch so schnell im Berufsleben war und sie dann im Studium und ganz andere Wege bestritten wurden, trotzdem haben wir uns nie aus den Augen verloren.
Toll. Yeah. Sie hätte dir geholfen. Es hätte dir geholfen,
ja,
wenn
Wahnsinn.
Sie auf dem Gymnasium gewesen wäre. Ne?
Das stimmt. Auch. Das wäre, ja. Weil sie ist so schon immer mein Anker, aber ich glaube, das wäre tatsächlich der Anker gewesen, den ich gebraucht hätte damals.
Gut, Catherine Jenkins hören wir jetzt. The Flower Duet. Wofür steht dieser Song?
Oh ja, dieser Song steht zum einen für meine Kindheit mit sehr viel klassischer Musik, weil bei uns gab es sehr viel Chopin, sehr viel Mozart, sehr viel klassische Musik. Und der Song ist mir aus der Kindheit in meinem 28. Lebensjahr plötzlich wieder begegnet, als ich für Hunkemöller, das ist so eine Unterwäsche-Brand, als ich für die die riesengroße Show in Amsterdam eröffnen durfte. Ich habe sie moderiert und dann als Model durfte ich diese Show in Unterwäsche, was ich mir früher, ich hätte mich niemals getraut, ich durfte dann diese Unterwäsche-Show mit Promis und Menschen aus der ganzen Welt, die durfte ich dann nicht nur moderieren, sondern auch noch eröffnen zu diesem Song. Und deswegen, das war für mich so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, du darfst wirklich stolz auf dich sein, du hast es für dich geschafft.
Radio 1. Hörbar Brust.
Mir gegenüber sitzt Lola Weipert, Moderatorin, ehemalige Radiomoderatorin auch. Dein Herz, wir haben gerade eben, als die Musik lief, drüber gesprochen, schlägt noch immer fürs Radio. Der letzte Song, den wir von dir gehört haben, klassische Musik, da hast du gesagt, das gab es bei uns viel zu Hause, Chopin und so weiter. In Haushalten, in denen viel klassische Musik gehört wird, werden die Kinder oft angehalten, selbst Klavier zu spielen oder ein Instrument zu lernen. Hast du auch eins gelernt?
Natürlich, Klavier.
Ach, Klavier, okay.
Ja, bei Klavierbauer und Bauerinneneltern, ich glaube, da kommst du nicht dran vorbei. Und meine Kindheit war geprägt durch Klavierspielen und vor Wutanfall, weil ich die Noten nicht spielen konnte, die Noten gerne auch zu zerreißen. Das kann ich nicht empfehlen, aber ja, Teil der Kindheit, ne? Man lernt dazu.
Und hast du es durchgezogen oder hast du aufgehört damit?
Ich habe leider irgendwann aufgehört, aber meine Leidenschaft des Spielens, die ist immer noch gegeben. Also ich habe einen Flügel bei mir zu Hause und liebe es selbst zu spielen und dazu zu singen und es macht mir richtig Freude, weil das so ein schönes, das ist so ein bisschen metaphorisch in der Kindheit wieder ankommen und wieder am Klavier spielen. Und einfach alles andere ist egal, es gibt nur einen selbst und die Noten.
Also ein Flügel ist ja schon mal eine Ansage, ne? Yeah. Und den kriegt man ja auch nicht einfach so in die Wohnung. Da muss man mal kurz das Dach abdecken und dann mit so einem Riesenkran oder so.
Yeah.
Umziehen wird dann auch schwierig.
Ach ja, wir haben so einen Schlitten. Man kann Flügel mit einem Schlitten, wenn man die Beine abschraubt, kann man mit einem Schlitten. Das ist so ein, ich sag mal, das ist so eine Holz. Es sieht ein bisschen aus wie ein Schlitten im Winter mit dem Schlitten fahren. Und auf so einen sogenannten Schlitten kannst du dann, mein Gott, wie oft kann ich eigentlich Schlitten sagen? kommt dann dieser Flügel, wird zur Seite gedreht und dann kann man den über die Treppen rausbringen.
Aha.
Also bei mir gab es keinen Kran.
Okay, gut. Na, da hat jetzt die Tochter deiner Mutter gesprochen mit dem Schlitten.
Sorry,
du kennst wahrscheinlich, nein, das ist toll. Was gibt es noch für Begriffe, die wir alle nicht kennen?
Den Stimmhammer.
Den Stimmhammer? Den kennen wir natürlich, ja, na klar. Das ist das Einzige, was ich kenne.
Ja?
Pedalen kenne ich noch.
Pedalen,
den Hocker.
Stimme, die Saiten.
Ja.
Der Flügel mit den Saiten.
Du hast angedeutet, da gab es diesen Vater deiner Freundin, der sagte, hier willst du nicht mal modeln, du könntest. Und das hat funktioniert. Also das wird nicht der Grund gewesen sein, warum ihr diesen Bauernhof wieder verlassen habt, dass ihr nach Rottweil zurückgezogen seid.
Doch, es war mein Durchbruch. Die große Karriere bei Lidl hat gewartet. Nein, Spaß, nee.
Warum ging es zurück nach Rottweil? Warum ist dieses Projekt Bauernhof dann gestorben?
Oh, das würde ich auch gern wissen. Ich glaube, irgendwann wollten meine Eltern einfach wieder in die Stadt, wo sie irgendwann auch mal gewohnt haben. Ich kannte nichts anderes als das Bauernhofleben. Deswegen war es für mich erstmal eine Riesenumstellung, wie wir plötzlich in der Stadt gewohnt haben.
Heidi.
Ja.
Der Heidi-Effekt.
Ja, wirklich. Das war die Heidi, die plötzlich feststellen muss, es gibt Busse, die vor der Tür abfahren. War für mich ein Phänomen. S-Bahnen habe ich nicht verstanden. Auch so Ampeln und sowas. Das war für mich ganz weit weg als Kind. Aber ja, wir haben uns dran gewöhnt. Und plötzlich haben wir Nachbarn gehabt. Das war ganz verrückt. Also für mich.
Waren das wenigstens gute Nachbarn?
Meine Mutter wohnt immer noch da, also sage ich jetzt ja.
Ah, okay.
Super klar, Nachbarn. Ja.
Du hast erste Jobs gehabt. Du wurdest dafür kritisiert, um es mal so zu formulieren, da war viel Neid im Spiel mit Sicherheit bei Leonie und ihrer Gefolgschaft. Und hast du bewusst diesen Turbo gezündet mit dem schnellen Abitur? Also hast du gemerkt, dass du dir mehr Mühe gibst, also aktiv, oder hattest du einfach das Glück, so klug zu sein?
Nee, also ich glaube, ich bin auch nicht wirklich klug. Ich hatte nur immer schon diesen Wunsch, so schnell wie möglich mich aus der Situation raus zu befördern, wie nur geht. Und deswegen, ich habe mich, weil ich dann wusste, okay, während die anderen halt irgendwie im Sommer im Freibad sind, war ich halt die meiste Zeit zu Hause am Lernen, weil ich wusste, ich werde eh nicht eingeladen, dann kann ich jetzt auch zu Hause lernen. Und meine Mama hat sich schon irgendwann ein bisschen Sorgen gemacht, weil ich mich eine Zeit lang echt ins Lernen verflüchtigt habe. Hatte aber auch mit dem Schulwechsel zu tun. Aber das hat schon echt, das war für mich so, mein Ausweg war das Lernen und zu Hause sein und mit Nutella spazieren gehen. Beim Hund, falls man es nicht weiß. Nicht mit einem Glas.
Was dich sehr verletzt hat, darüber hast du mal gesprochen, ist, dass dein Vater nicht zu deinem Abitur gekommen ist oder das irgendwie nicht richtig mitbekommen hat.
Ja, der hat das einfach vergessen.
Ja, ich glaube, ich habe darüber nachgedacht, es liegt einfach daran, dass du es ein Jahr früher gemacht hast. Er hat sich darauf anders eingestellt.
Genau, das glaube ich auch. Ja, Robert war,
Wann haben die sich denn getrennt? Wie alt warst du?
Das war kurz nachdem wir nach Rottweil gezogen sind.
Also so 13 ungefähr?
Ja, so 11, 12, 13, irgendwie so um den Dreh. In der pubertären Phase, wo ich ihn wirklich gebraucht hätte. Und ich habe mittlerweile viele Gespräche mit ihm geführt, weil ich dachte mir immer so, liegt es an mir, dass er mir die Liebe und die Aufmerksamkeit vielleicht nicht geben konnte. Und mittlerweile habe ich aber auch verstanden, vielleicht konnte er das nicht. Vielleicht hat er es auch selbst nie gelernt. Du weißt nie, was woher kommt. Und wir haben uns irgendwann dann auch mal zusammengesetzt. Und er hat es selbst von seinen Eltern zum Beispiel auch nicht wirklich gehört, dass die sagen, hey, ich liebe dich, ich bin stolz auf dich, du machst es toll. Und er hat mir immer gesagt, arbeite ordentlich und gewissenhaft. Und also war für mich klar, ich muss viel leisten, um was wert zu sein. Und das zieht sich bis heute immer ein bisschen durch. Ich wollte mit 12 Jahren unabhängig sein finanziell. Hab dann manchmal auch meiner Mama, die dann alleinerziehend war, Geld zugesteckt. Für mich war immer wichtig, ich möchte nicht diejenige sein, die den anderen auf der Tasche liegt. Ich möchte diejenige sein, die so schnell wie möglich unabhängig ist, vor allem als Frau. Und hab dann einfach schon sehr früh dieses Definition durch Arbeit in meinem Hinterkopf gehabt. Dominant, stark geprägt natürlich durch meinen Papa und durchs schwäbische Dasein auch einfach. Das schaffe ich ja für Häuslebauer. Und habe dann aber auch schnell einfach so mein eigenes Ding gemacht. Und das war halt dann auch in der Schule, ne? Das war dann schon alles so, oh Gott, die macht was anderes. Und dann auch noch in so einer kleinen Stadt, da hat jeder eine Meinung überein. Und da kommt einfach dann viel zusammen.
Aber eigentlich zahlt das ja alles auf so eine innere Muskulatur ein, was du ja durchgezogen hast, was du geschafft hast. Dann auch noch schön sein, was natürlich oder vielleicht, was heißt natürlich, leider oft dazu führt, dass es schwieriger auch ist, eine Freundin zu finden. Aber du hattest ja Emily. Das heißt, es war immer ein Mensch auf jeden Fall für dich da, der dir auch positives Feedback geben konnte.
Und auch Negatives, was mindestens genauso wichtig war. Emily war schon immer offen und ehrlich. Die hat mir schon immer gesagt, und das schätze ich an ihr und an meinen Herzensmenschen, die sagen mir sofort, wenn ich irgendwie gerade in eine komische Richtung gehe. Wird sofort gesagt, du ziehst jetzt deine Schuhe aus, deine High Heels von deinem Job, von deinem Red Carpet. Hier ist der Grasboden. Hier gehst du jetzt barfuß hin, legst dich einmal hin und dann kommst du klar.
Was wäre eine komische Richtung, in die du gehst? Was könnte das sein?
Dass ich vielleicht mein Privileg in Form von meiner Arbeit und mit all den Freiheiten und dem Luxus, den ich lebe, dass ich das als eine Selbstverständlichkeit ansehe. Das war eine Zeit lang schon für mich so ein Punkt, wo ich mich vielleicht ein bisschen dran gewöhnt habe und mir dachte so, oh Gott, ja, Geld ist mir egal. Natürlich buche ich zum Geburtstag eine riesen Villa, fliege meine Freunde ein, dann fliege ich noch eine Lach-Yoga-Lehrerin ein und eine Köchin fliege ich auch noch ein. So war ich teilweise drauf. Und da war die schon so, jetzt kommen wir mal klar. Ja, soll ich dir ein paar Lach-Yoga-Übungen beibringen?
Lach-Yoga-Lehrerin. Ich sehe immer so ein imaginäres Scrabble-Feld vor mir, wie viele Punkte es wohl gäbe, wenn man da auf den dreifachen Wortwert käme. Oder ob ich das in Charade darstellen könnte. Nein, aber es ist total unvernünftig. Yeah. Es ist unvernünftig.
Voll.
Und es werden wahrscheinlich die besten Feste sein, an die man sich erinnern kann. Das ist so eine Ambivalenz, ne? Yeah, einerseits, voll. Davon könntest du wahrscheinlich 13 Brunnen bauen und Schulen bauen und so weiter. Oder es einfach einmal so dekadent krachen lassen. Und dieser Job, in dem du bist, diese Branche, in der du bist, das war ja früher irgendwie ein bisschen mehr aufs Fernsehen bezogen und auf diese klassischen Medien. Heute ist es immer noch Fernsehen, da kann man nach wie vor viel Geld verdienen. Du moderierst da ganz unterschiedliche Shows. Mein Lieblingsformat unter all diesen Sachen, die du machst, ist Deep und Deutlich. Das machst du im Wechsel, glaube ich, als Moderatorin mit Aminata Belli und Michelle Abdullahi, glaube ich. Ne? Also großartig und nur zu empfehlen. In der NDR-Talkshow. Aber das ist natürlich auch so in dieser Branche, wenn du erfolgreich bist, dann trägt man dir auch den Arsch hinterher. Also dann, ne, dann ist es auch so, dass du viele besondere Sachen erlebst.
Ja, und da muss man wirklich aufpassen. Das ist, glaube ich, der Moment, wo viele komisch werden, wenn sie nur noch in dieser Showwelt unterwegs sind, ohne da irgendjemanden jetzt degradieren zu wollen. Aber da habe ich schon für mich echt kurz am Anfang, ich durfte halt sofort gefühlt alles moderieren. Es war ganz schnell absurd viel und ich dachte auch, das wäre normal, dass ich sofort einen Exklusivvertrag bekommen bei RTL, dass ich sofort so viele Shows moderieren darf. Ich habe plötzlich gefühlt alle Shows bekommen, die es so gab, oder andere wurden rausgenommen, dass ich rein darf. Das war absurd und ich dachte am Anfang, das wäre ganz normal und bin so froh, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich alles viel mehr zu schätzen weiß, weil ich auch weiß, was dahinter steckt, weil ich die Strukturen verstehe, weil ich aber auch weiß, ich möchte privat mit wirklich, es gibt wenige Ausnahmen. Vanessa Mai ist eine Ausnahme, aber ansonsten, ich möchte privat kaum mit Personen aus der Öffentlichkeit zu tun haben, weil da wirklich viele weit weg von bodenhaft sind. Und also Bodenständigkeit finde ich durch meine Herzensmenschen, es ist ein Riesengeschenk. Mhm. Es ist ein Riesengeschenk. Da verlierst du niemals die Bodenhaftung und da bin ich sehr froh drüber.
Wir spielen jetzt Dreamer. Axwell
Ingrosso.
Ingrosso.
Sorry für die Musik. An all diejenigen, die ein bisschen Bang Bang nicht mögen, jetzt wird's kurz laut.
Heavy on your heart.
Sie können uns eine E-Mail schicken an hörbar@radio1.de und Sie können sich diverse Gespräche mit den unterschiedlichsten Leuten jederzeit noch als Podcast anhören über die Radio 1 Homepage, über Sounds, so heißt die ehemalige ARD Audiothek inzwischen, und natürlich über YouTube und andere Podcast-Plattformen. Heute ist Lola Weipert, die Moderatorin, zu Gast. Wir haben schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Du hast beim Radio angefangen. Mhm. Fernsehen gab es nicht, Radio gab es schon bei euch zu Hause. Und wurde da irgendwie großen Aufhebens drum gemacht, so nach dem Motto, das sind interessante Leute, die da moderieren. Also hat dich das gereizt? Oder welchen Weg bist du zum Radio gegangen? Wie bist du da hingekommen?
Auf dem Bauernhof gab es nicht viel. Wie du sagst, es gab keinen Fernseher. Aber es gab dieses komische Gerät, wo ganz viele lustige Klänge rauskamen. Radio. Ich hab's Radio, das war für mich so ein Phänomen, dass da Menschen mir entgegensprechen. Und dann dachte ich mir auch so, ich habe irgendwann mal eine Mama gefragt. Ich so, Conny, verdienen die Geld damit, dass die da reden? Ja, das ist deren Beruf. Ich so, boah, das will ich auch werden. Für mich war schon als Kind klar, ich möchte Radiomoderatorin werden. Mich hat es so begeistert, dass man Geld mit Sprechen verdienen kann, was einfach so viel Spaß macht. Also manche nicht, aber mir macht es wahnsinnig viel Spaß, einfach den lieben langen Tag Menschen eine Krawatte ans Ohr zu reden. Ich habe da die größte Freude drin. Und dann habe ich direkt nach dem Abi, habe ich dann tatsächlich ein Praktikum beim Radio gemacht. Und dann komme ich da an, ich werde es nie vergessen, das war Antenne 1 in Stuttgart. Ich komme da rein und denke mir, geil, die sind alle genauso bekloppt wie ich. Und man musste mich da wirklich raustragen. Ich kam so früh morgens schon in diesen Sender. Morgens um 4 Uhr ging's los.
Du hast da eine Morningshow gemacht über viele Jahre.
Ja, ich durfte zuerst noch, beim Praktikum durfte ich die ModeratorInnen, die durfte ich da unterstützen. Aber danach habe ich dann eine eigene Show bekommen, wurde dann während des Volontariats der Ausbildung abgeworben von Big FM und durfte tatsächlich schlussendlich die Morningshow moderieren, die ich als Kind immer bestaunt habe. Und es war so schön, dass so vielleicht unbewusst zu manifestieren, dass man so dieses Ziel vor Augen hat und dann irgendwann an diesem Ziel ankommen darf. Das war wirklich für mich, die Morningshow bei Big FM war für mich die unbeschwerteste, schönste Zeit. Das war so ein bisschen wie die Schüler und Schülerinnen auf der letzten Reihe im Bus, die nur Quatsch machen und sie haben aber trotzdem irgendwie eine Daseinsberechtigung. Und wir waren so die coolen, auch die Jugendlichen gefühlt, die zu schnell an Alkohol kamen und die Eltern waren gerade im Urlaub. So waren wir drauf. Wir haben immer gesagt, wir senden, bis es verboten wird. Und haben unglaubliche Zahlen und Erfolge damit gefeiert.
Das ja, war du bist dann nochmal zurückgekehrt für ein paar Monate und der Sender ist, das ist, die sind mit ihren Zahlen total durch die Decke gegangen. Ne? Ja. Also wirklich Chapeau. Das Radio 1, so du kannst jederzeit, du bist eingeladen, sag ich jetzt.
Wirklich? Seid ihr euch sicher, was ihr euch da ins Haus holt? Ich bin ein bisschen wie Fußpilz. Wenn ich einmal da bin, man kriegt mich auch nicht mehr wirklich weg.
Ich bin ein bisschen wie Fußpilz, das ist so ein Dad-Joke. Das gibt's doch wohl nicht, wie Fußpilz. Wer sagt denn sowas? Das gibt's ja überhaupt gar nicht.
Ja, ich habe so einen alten Männerhumor manchmal. Der kommt manchmal.
Das ist bestimmt von Robert.
Ja, ist von Robert. Komm manchmal raus.
Wir schieben alles auf Robert heute.
Robert ist so ein Buhmann.
Das ist ja, du hast es jetzt so mit so einer Leichtigkeit erzählt. Ich weiß nicht, habt ihr dann immer eine Woche pausiert? Hast du das alle zwei? Wollte ich nämlich gerade sagen, es klingt danach, als hättest du es durchgezogen.
Ja, natürlich.
Das bedeutet aber auch, dass du ein völlig zerschnittenes Sozialleben gehabt haben musst. Es sei denn, du bist so ein Duracell-Hase, wie ich dich jetzt hier gerade vor mir sitzen habe. Denn wer eine Morningshow macht, der muss im Zweifel auch um 3 aufstehen oder um 4, spätestens, wenn es um 5 dann losgeht.
Ja, bei mir ging der Wecker jeden Morgen um 3, spätestens 4 Uhr. Um 5 ging die Morningshow los, bis um 10, halb 11 war die Live-Show, danach Nachbereitung, also ich habe danach dann noch irgendwelche Jobs angenommen, also ich habe jede Nacht so, kann ich nicht empfehlen, aber 3-4 Stunden geschlafen und dachte immer, ich brauche einfach nicht mehr, weil ich bin auf so einer, ich bin auf so einer Welle geritten, ich dachte mir immer, als ob, und irgendwann kam dann der Tag, als ich gemerkt habe, nee, auch dein Körper hat Grenzen.
Das kam aber, als du schon beim Fernsehen gearbeitet hast, ne? Oder gab es schon beim Radio auch so einen Moment?
Es gab einen Moment beim Radio, den wollte ich lange nicht ernst nehmen. Und so der richtige, die richtige Klatsche habe ich erst beim Fernsehen bekommen. Aber die erste Klatsche, die war schon beim Radio, weil ich halt nachts super spät erst ins Bett bin. Und hast du immer diesen Druck, du weißt, okay, in 4 Stunden geht der Wecker. Und wir hatten in dem Moment auch noch einen Chef, der abgehört hat, was wir in der Morningshow machen. Und dann ist da so ein Druck, dann ist ein Berater mit dabei und dann will man natürlich gut sein. Und ich werde nie vergessen, wie ich die Augen geschlossen habe. Dachte, ich gehe jetzt ins Bett und plötzlich ist mein Leben, wie in so einem Zug, ist mein Leben plötzlich rechts und links an mir vorbeigefahren. Ich habe ganz viele Situationen aus meinem Leben gesehen, Stimmen, die immer lauter wurden. Ich konnte meine Augen nicht stillhalten und habe so einen Herzrasen bekommen. Und ich war da Anfang 20 und ich habe dann das Fenster aufgemacht und habe mich versucht, so ein bisschen runterzuatmen. Und das waren halt schon so erste Überforderungs-Burnout-Anzeichen, ich habe die überhaupt nicht ernst genommen. Ich habe nur gemerkt, irgendwas ist komisch und ich sollte mehr schlafen.
Das Schwierige ist, wenn einem der Job so viel Spaß macht, ne, dann kommt es einem vor wie so ein Perpetuum mobile, dass man daraus irre viel Kraft zieht, ist ja auch so. Und dann irgendwann, oft merkt man es dann erst, ich kenne das auch, inzwischen kann ich es besser lesen. Ich liebe meinen Job, aber ich weiß auch, dass ich bis vor, weiß ich nicht, 2 Jahren, glaube ich, diese Grenze manchmal nicht richtig zu deuten wusste. Und dann irgendwann habe ich erst gemerkt, so jetzt ist es vorbei, jetzt habe ich überhaupt gar keine Kraft mehr. Jetzt muss ich, weiß ich nicht, eine Woche pausieren oder so, dann geht das noch. Wenn man an dem Punkt ist, an dem du warst, reicht eine Woche nicht. Ne?
Nee, also damals war aber für mich auch klar, da wird keine Pause gemacht, da wird weitergepowert. Schlafe ich halt ein paar Stunden mehr, aber als ich dann beim Fernsehen irgendwann, das hing dann aber mit Stalking und sowas zusammen, dass es einfach alles so viel war und ich wirklich Angst um mein Leben hatte, weil ich auch Morddrohungen bekam, da wusste ich dann, okay, du musst dich jetzt einmal aus allem rausziehen, weil ich habe nicht mehr geschafft, mir Wasser in meine Flasche zu füllen. Ich habe Klopapier nicht mehr aus der Verpackung bekommen. Alles hat mich überfordert. Schuhe binden, unmöglich. Also viele womöglich normale Dinge erschienen bei mir plötzlich unmöglich. Ich hatte Panikattacken und es war dann so das Burnout, wo ich wusste, du musst es jetzt ernst nehmen, weil auch dein Körper hat Grenzen, auch wenn du immer denkst, der hat keine Grenzen.
Wir hören die Bohemian Rhapsody von Queen und danach kannst du ja mal erzählen, wofür dieser Song steht in deinem Leben.
Oh ja.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see.
Die Moderatorin Lola Weipert ist heute hier zu Gast. Wir sind im Gespräch an diesem Punkt gewesen, an dem du durch zu viel, das zu gleichzeitig und zu intensiv passierte, an deine Grenzen gekommen bist. Und Gott sei Dank gab es an dem Zeitpunkt schon ein Refugium, in das du flüchten konntest, auch wenn es noch längst nicht fertig war, auch wenn es noch ein Provisorium war. Worum hat es sich dabei gehandelt?
Dass mein Bauernhof, den ich bei eBay Kleinanzeigen gekauft habe.
Von diesem alten, netten Mann.
Von einem ganz süßen, alten, netten Herr habe ich diesen Bauernhof abgekauft. Und in Brandenburg, weil ich immer wusste, ich möchte zurück in die Natur. Ich möchte zurück aufs Land, zurück auf den Bauernhof. Und beruflich bedingt nicht wieder irgendwo nach Deislingen, sondern eben nach Brandenburg bei Berlin. Und das war für mich wirklich der Ort, an dem ich mich selbst wieder zusammenpuzzeln konnte und identifizieren konnte, wer bin ich? Wer bin ich vor allem auch ohne meinen Job? Wer bin ich? Was ist meine Persönlichkeit? Was sind meine Hobbys? Wer sind die Menschen, mit denen ich mich wirklich umgeben möchte, etc.? Also das war für mich der Ort, der mich wieder zusammengepflückt hat. Gepflückt. Vom Auseinandergepflückten zum Auseinander- und Zusammenflickenden, so rum war es dann.
Das Lied, das wir gerade gehört haben, steht für den Kauf dieses Hofes, ne, mit deinem Vater. Der ist mitgekommen, hat sich das angeguckt. Wann war das?
Das war vor 4 Jahren, glaube ich. Da war ich, glaube ich, 26, glaube ich. Ich bin sehr schlecht mit Erinnerungen, wann war was, keine Ahnung. Aber es ist ein paar Jahre her, ja.
Was du lernen musstest. Und da frage ich mich jetzt auch, warum Robert dir das nicht rechtzeitig gesagt hat. Er muss es ja eigentlich gewusst haben. Du hattest da bestimmte Visionen, was aus diesem Bauernhof werden könnte. Da muss man einfach ein bisschen rumbauen und das modernisieren. Aber dafür braucht man Baugenehmigungen.
Ja, ich wusste damals nicht, das klingt jetzt wirklich, wirklich blauäugig, aber ich wusste damals nicht, dass man überhaupt eine Baugenehmigung braucht, wenn man was umbauen will, weil ich mir dachte, hä, das ist doch mein Hof, da kann ich doch machen, was ich will. Ich wusste nicht, dass man da so viele Genehmigungen braucht. Aber ich meine, wir leben in Deutschland, natürlich braucht man gefühlt auch zum Zähneputzen eine Genehmigung. Also ja, das habe ich lange nicht verstanden. Wollte eigentlich dort so ein Yoga-Retreat-Center draus machen, aber habe auch dann nicht verstanden, warum mir so Tiny-Häuser nicht genehmigt werden. Und mittlerweile, es gibt Änderungen, jetzt darf ich sie vielleicht doch noch hinbauen. Aber es ist wirklich, also Bauen in Deutschland ist die beste Ruheübung, die man eigentlich nur machen kann.
So eine Zen-Übung,
ja, weil danach stresst dich eigentlich nichts mehr. Das ist wirklich, oh, fang einmal an zu bauen, dann lernst du das, die deutsche Bürokratie nochmal auf ganz neuem Wege kennen.
Das ist ja der eine Nervfaktor. Der zweite Nervfaktor ist ja einfach das Geld. Dass da, ne, man versucht, sich da irgendwie einen Plan zu machen, man versucht einen Kostenvoranschlag, man versucht zuverlässige Handwerkerinnen und Handwerker zu finden. Hast du viele Handwerkerinnen in Brandenburg kennengelernt?
Nee, leider nicht. Bei mir sind es auch also ich für meine Firmen stelle nur Frauen ein, weil ich einfach eine Frauenbefürworterin bin.
Was hast du für Firmen?
Oh Gott, ich habe eine Immobilienfirma, ich habe eine Firma für meine Medienarbeit. Dann habe ich, oh Gott, ich vergesse es immer. Es sind, glaube ich, drei, vier, aber ich bin sehr vergesslich. Aber ich versuche einfach nur Frauen anzustellen, weil ja, wir haben wirklich, also ich finde, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie als Männerhasserin dastehen. Ich bin eine Feministin, ich möchte einfach nur Gleichberechtigung. Aber um diese zu leben, müssen wir den Frauen endlich das Mikro in die Hand drücken und die Reichweite geben, auch im finanziellen Sinne. Es wird Zeit, dass wir Frauen mal am Zug sind. Und deswegen stelle ich nur Frauen ein, aber auf dem Hof. Also ich habe eine Baufirma und die ist auch super, die haben dann aber primär Männer, ne, Männer, mit denen sie arbeiten. Und du, die haben mich am Anfang, die haben mich ignoriert teilweise, die haben mich nicht ernst genommen. Und das war wie beim Kauf der Notar. Der dachte,
dein Vater,
mein Vater würde den Hof kaufen. Und dann denke ich mir so, Leute, ich bin eine junge Frau, ich habe mit meinen jungen Jahren, und das klingt jetzt vielleicht abgehoben, aber wahrscheinlich mehr Geld verdient, als ihr es jemals machen werdet. Also nehmt mich ernst, spätestens dann, wenn ihr auf mein Konto schaut. Ich finde, das ist so, das nervt mich auf so vielen Ebenen, dass du immer erst rechtfertigen musst, warum du ernst genommen werden solltest. Als Frau auf dem Bau, ja, ich bin die Bauherrin, und wenn du mich ignorierst, hier ist die Tür, dann hau ab. Da gab es einige, wo ich mir dachte, nur weil ich jung bin, kann es doch trotzdem sein,
dass es geht nicht nur darum, dass du jung bist. Eine Freundin von mir ist in meinem Alter und die ist Innenarchitektin und die hat richtig gute Projekte schon gemacht. Yeah. Also die ist richtig gut und bei jeder neuen Baustelle immer dasselbe Spiel. Es ist so nervig. Wann kommt denn der Innenarchitekt?
Ja, genau. Wann kommt denn der Mann, der was zu sagen hat?
So. Und dann hat sie ihre Vorstellungen und dann heißt es, also das ist unrealistisch und das ist emotional und das ist,
wow.
Und also, oder ignoriert werden oder so, ne? Also das ist nach wie vor leider echt ein großes Thema.
Boah, okay. Da könnte ich mich so drüber aufregen. Ich bin auch, also wirklich bei aller Liebe, aber liebe Männer, bitte fangt an, uns Frauen nicht als wirklich wie so ein Handicap anzusehen. Also ich habe das Gefühl, ab dem Moment, wo du eine Frau bist, sind viele Männer schon so, ah ja, das ist halt eine Frau, die ist halt emotional, da musst du aufpassen. Wo ich mir denke, so, wir sind doch eigentlich auf Augenhöhe. Wenn nicht sogar, würde ich sagen, dass wir Frauen so viele tolle Fähigkeiten haben, die Männer oft nicht so zum Tageslicht bringen. Ich möchte nicht sagen, so Mann gegen Frau, wir sollen alle in einem Boot sitzen und zusammen in Richtung Gleichberechtigung rudern. Und ich würde mir wünschen, dass die Männer da auch mal das Ruder in die Hand nehmen und zwar in unsere Richtung und nicht von uns weg, weil wir wollen euch nichts wegnehmen. Also wir haben, finde ich, alle Platz am Tisch verdient.
Ich glaube, es ist schwierig, oder je länger ich darüber nachdenke, und ich habe schon viel darüber nachgedacht, desto weniger leuchtet mir ein, dass wir Frauen irgendwelche Fähigkeiten haben oder irgendwelche Eigenschaften und die Männer. Und ich glaube einfach, dass wir uns darauf verständigen sollten, dass es auf die Persönlichkeit an sich ankommt.
Ja.
Ne? Ich kenne unglaublich viele emotionale Männer.
Mhm.
Was die dann daraus machen, ob sie das zeigen, ob sie es gut oder ob sie es schlecht verstecken, ob sie damit gut oder schlecht umgehen, hat viel mit ihren Müttern zu tun, hat viel mit ihren Schwestern zu tun, hat viel mit den Frauen zu tun, mit denen sie zusammen sind oder zusammen waren. Aber ich kann einige nur beglückwünschen und kann sagen, super. Und was man dann unter Männlichkeit versteht und was man unter Weiblichkeit versteht, das gilt es dann, finde ich, im Einzelnen auszuhandeln.
Ja.
Weil wir auch keinem Mann damit und keinem Jungen damit einen Gefallen tun, diese ganzen Soft Skills, dieses ganze Emotionale als weibliche Fähigkeiten oder Stärken herauszuheben. Weil dann werden sich Jungs und Männer weniger auf diese Themen einlassen. Wenn sie das Gefühl haben, ach so, das ist die weibliche Seite. Ja,
ich fände es einfach schön, wenn wir endlich mal in einer gleichberechtigten Welt landen, weil es gibt kein Land, wo Frauen und Männer gleichberechtigt sind. Und viele denken dann immer, wir sind doch schon so weit. Naja, was ist denn der Maßstab? Also der Maßstab sollte doch sein, wir gehen auf einen Bau und die Frau wird nicht als ein Ausstellungsstück angesehen, sondern genauso ernst genommen wie jede andere Person auf der Baustelle auch. Ist doch egal, welches Geschlecht du hast. Es geht um den Menschen und nicht dein Geschlecht. Oh, da könnte ich mit dem Hexenbesen ein bisschen im Kreis reiten, merke ich gerade. Das ist mein Lieblingsthema. Oh Mann.
Asukita?
Asukita!
I don't know.
Von Steve Aoki.
Ja.
Okay, jetzt wird's wieder laut. Die musikalische Auswahl, ich merke schon, mein Musikgeschmack ist grenzwertig, aber er hat schöne Erinnerungen.
Worum geht es in diesem Song?
Um eine Reise in die Schwerelosigkeit. Ich durfte tatsächlich auf der ersten Party in die Schwerelosigkeit durfte ich mitfliegen. Das war ein Airbus A310, in Deutschland auch übrigens illegal. Wir mussten in Frankreich einen Touchdown machen, damit wir das überhaupt machen dürfen. Das war ein Flieger, der hat Parabelflüge praktiziert. Und bei diesen Parabelflügen wirst du irgendwann schwerelos. Das heißt 0G. Du hast keine Erdanziehungskraft und schwebst in diesem Flugzeug rum. Die haben die ganzen Stühle rausgenommen, also die ganzen Sitze werden rausgenommen. Alles ist mit Matten ausgelegt. Du siehst auch aus dem Fenster nicht raus. Du kriegst am Anfang eine Pille, damit du nicht erbrichst. Und dann, wir waren wie viel? 50 Menschen aus der ganzen Welt. Es war die erste Party in der Schwerelosigkeit. Steve Aoki flog am DJ-Pult und ich rechts an ihm vorbei.
Im letzten Gesprächspart würde ich mit dir gerne über Gesundheit sprechen.
Ja.
Nicht nur über seelische, aber auch über körperliche Gesundheit. Denn dieser letzte Song, der noch aussteht, ist für einen Brusttumor, der Gott sei Dank gutartig war. Was gibt es über den zu erzählen?
Ich war just diese Woche wieder bei der Frauenärztin und habe jetzt auch noch rechts einen neuen Tumor. Muss jetzt ein halbes Jahr warten und hoffe einfach nur, dass der wieder gutartig ist. Bei mir wächst wirklich alles, was nicht so wachsen soll. Also in meiner linken Brust hatte ich einen Brusttumor, hab ihn immer noch. Der war Gott sei Dank gutartig, aber der ist so gewachsen.
Durch eine Biopsie hat man dann das Gewebe entfernt oder untersucht?
Genau, Und Gott sei Dank ist sowas heutzutage möglich. Und auch da, je früher ihr euch kontrollieren lasst, bitte geht zur Vorsorge, je früher ihr das macht, desto schneller weiß man, ist es gutartig, ist es bösartig. Und wenn es ein bösartiger Tumor ist, je früher man darum weiß, desto schneller kann man eingreifen. Super, und deswegen bitte, bitte, bitte mindestens einmal im Jahr bitte ab zur Vorsorge, weil ich will nicht wissen, was in meinem Körper los wäre, hätte ich das nicht checken lassen. Also ich habe halt diesen gutartigen, jetzt weiß ich es, Tumor in meiner linken Brust. In meiner rechten Brust wurde jetzt ein neuer Tumor entdeckt. Und da muss ich jetzt ein halbes Jahr wieder warten, um dann zu sehen, ist er gewachsen oder nicht.
Hast
und
du
dann
den selbst ertastet oder wie hast du den?
Den habe ich, also ich habe selbst schon gemerkt, da ist was komisch. Weil bei mir ist in der linken Brust dieser Tumor, der ist so groß wie... Also man fühlt den richtig. Das ist wie eine Olive in der Brust. Und an meiner rechten Brust kam plötzlich auch wie so eine Olive an der Brust. Und meine Frauenärztin hat dann mit dem Ultraschall sofort gesehen, das ist ein Tumor. Wir müssen schauen, ob der gut oder bösartig ist. Aber jetzt halt dieses halbe Jahr warten, finde ich immer so.
Warum? Kannst du mir das erklären?
Sie meinte, man muss abwarten, ob der wächst oder nicht. Und dadurch muss erstmal, es muss Zeit vergehen und sie will nicht direkt stanzen.
Warum nicht?
Also sie will nicht direkt die Biopsie machen, weil wenn man zu viel Biopsien macht, sie möchte mir das gerne ersparen. Und ich bin noch so jung und die Wahrscheinlichkeit, dass er bösartig ist, die ist nicht so hoch. Und sie kennt welche, die haben 12 Tumore in der Brust, alle gutartig. Und dann ist es auch nicht schlimm. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein gutartiger Tumor bösartig wird, die ist recht gering. Und aber ich bin einfach positiv und hoffe, dass auch da die Diagnose positiv ist. Und jetzt heißt es einfach abwarten und aufs Leben vertrauen, dass einfach alles gut ist.
Aber es ist komisch sicherlich, ne? Damit rumzulaufen, zu wissen, das ist jetzt so ein Countdown, der läuft. Und also auch da möchte ich mich stellvertretend für viele andere bedanken. Ich habe vorhin mir mal dein Insta angeschaut. Du hast auch gerade was sehr, sehr Komisches aus deinem Unterleib herausholen lassen.
Ja, meine Gebärmutterschleimhaut hat sich, ich habe Endometriose und meine Gebärmutterschleimhaut hat sich auf einmal abgelöst. Als ich geblutet hat während meiner Periode, also ich hoffe, jetzt ist gerade niemand beim Essen, ansonsten, es tut mir leid, legt es kurz vielleicht zur Seite. Und da kam aus mir so ein Hautdreieck raus. Mhm. Und es ist nicht schlimm, aber es tut halt wahnsinnig weh. Auch da, ich habe so einen Schreck bekommen und war so geschockt, habe sofort meiner Frauenärztin geschickt und war so, was ist das? Und sie meinte, du, das habe ich jeden Monat, ich habe auch Endometriose, das ist deine Gebärmutterschleimhaut, die sich löst. Mach dir keine Gedanken, es tut einfach nur höllisch weh.
Auch da, es ist irre wichtig, auch da eine Vorsorge zu machen, Gebärmutterhals. Das sind Krebsarten, die, wenn man sie in einem frühen Stadium entdeckt, kann man da unglaublich viel machen.
Gott sei Dank.
Ne? Also toll, dass du auch da trommelst und das öffentlich machst und Leuten sicherlich auch ein bisschen die Angst davor nimmst, sich dem zu stellen. Ich frage mich, woran es liegt, dass so viele, ich spreche jetzt nur mal über die jungen Frauen, bei jungen Männern weiß ich es nicht so genau, aber junge Frauen gehen damit anders um, offener um. Woher diese oft diese Ablehnung kommt. Ich sehe euch, ich bin doppelt so alt und ich denke, ihr habt so viel Kraft, auch andere junge Frauen, die hier schon in der Sendung waren, Moderatorinnen, sogenannte Content Creator, aber auch Musikerinnen oder so. Und ich meine, dieses mit sich selbst hadern und nicht so zufrieden sein und dass man denkt, man hat einen zu dicken Hintern oder eine zu große Nase. Ich glaube, das kennen wir alle, das kennen Frauen leider alle.
Ja.
Aber unterm Strich ist das, was ihr auch Anxiety nennt, ne? Also so diese Angststörungen. Mhm. Es gibt ja so viele junge Frauen, die diese Angststörungen haben und die sich selbst so ablehnen, die sich selbst so gar nicht mögen. Ich habe neulich ein Portemonnaie gefunden, da ist eine junge Frau wahrscheinlich überfallen worden oder so und die Sachen wurden irgendwie auf der Straße dann so durchsucht und dann liegen gelassen. Und ich habe in dieses Portemonnaie geguckt, da war kein Geld mehr drin, aber da war so ein Zehner, so eine Gutscheinkarte für so ein Nagelstudio und dann stand da so ein Vorname und dann war da noch so eine Debitkarte und Pillen. Und ich habe dann bei der Bank angerufen, um diese Karte sperren zu lassen. Und dann habe ich mal diese Pillen gegoogelt. Und das waren zwei unterschiedliche Sachen gegen Angststörungen und Panikattacken. Ah. Und ich denke so, das war eine junge Frau. Es sind so viele. Und warum ist es Social Media? Kann man es darauf schieben, in Anführungsstrichen?
Ich glaube, ein Großteil macht Social Media aus, weil du ununterbrochen im Vergleich stehst mit den schönsten Menschen, vermeintlich, ist ja auch alles sehr subjektiv, aber mit den vermeintlich schönsten Menschen dieser Welt und dir die ganze Zeit anschaust, wie das vermeintlich perfekte Leben so aussehen kann. Und man muss wirklich proaktiv einen Rückzug starten, damit man nicht wahnsinnig wird. Also ich bin froh, dass ich noch ohne Handys weitestgehend groß geworden bin. Aber wenn ich jetzt auch die Jugendlichen sehe, 7 von 10 Jugendlichen fühlen sich einsam. Die psychischen Probleme gehen so dermaßen nach oben. Ich glaube wirklich, ein riesengroßer Faktor macht Social Media, weil du die ganze Zeit auf dieser App bist, die ganze Zeit suggeriert bekommst, wie das perfekte Leben aussieht, dein eigenes Leben damit geschmälert wird, dann siehst du, wie schön man sein kann oder muss oder sollte, wie in einem Patriarchat, wo männliche Strukturen immer noch dominieren, du als Frau gar nicht perfekt genug sein kannst und dem gar nicht gut genug und gerecht werden kannst. Da prasselt so viel auf einen ein und da kommt so viel Druck und man fragt sich, okay, wie kann ich diesem Druck standhalten? Wer muss ich sein, um gut genug zu sein? Und dann, wie du auch anfangs sagtest, dann bist du zu laut, dann bist du zu viel, dann bist du zu dies, zu das, zu selbstbewusst, zu unsicher. Man kann es niemandem wirklich recht machen und du kannst der schönste Apfel an einem Apfelbaum sein und trotzdem gibt es jemand, der vorbeiläuft und sagt, boah, ich hasse Äpfel.
Du kannst es nicht allen recht machen. Du kannst
es niemals recht machen, nee.
Aber selbst ihr Reflektierten, also wenn ich jetzt mal aus dieser anonymen Masse rausgehe und mal dich als sehr selbstreflektierte Frau nehme, du weißt ja, dich zu vergleichen, also erstens, du würdest dabei ziemlich gut abschneiden, wenn es nach normalen Kriterien ginge. Mhm. Aber irgendwas scheint da ja durch das Unterbewusstsein zu laufen, obwohl du weißt, dass Social Media verzerrt, obwohl du weißt, dass nicht die Realität dargestellt wird. Filter, Lügen, Übertreibungen, Projektionen, all diese Sachen. Also im Grunde ist ganz wenig von dem, was du da siehst, wahr. Vielleicht der Titelthesen, Temperamente, Programm, Teaser, den halte ich noch für ziemlich wahr und ziemlich gut. Und ansonsten ist da an ziemlich vielen Sachen rumgeschraubt. Du weißt es und trotzdem ist es für dich ein Druck?
Es ist trotzdem Druck, weil ich arbeite mit Social Media und ab dem Moment, wo du nicht für das Produkt bezahlst, bist du das Produkt. Und irgendwo bin ich schon das.
Du bist deine eigene Marke geworden. Eigentlich macht dich das doch freier.
Das schon, nur dennoch, um alle Trends mitzubekommen, um bei Social Media alles mitzubekommen, konsumierst du auch automatisch und vergleichst dich dann wieder automatisch. Ich kann den perfekten Tag gehabt haben, komm abends nach Hause, setz mich an mein Handy, scroll 3-mal und denk mir so, oh mein Gott, was habe ich denn alles verpasst? Was haben die denn für ein perfektes Leben? Und das habe ich immer
noch. Denkst du das wirklich?
Das habe ich immer noch und es wird weniger, weil ich es besser reflektiere und auch einfach weniger konsumiere.
Was ist denn das perfekte Leben?
Ah, das perfekte Leben. Man kann noch schöner aussehen, dann das glatte Gesicht haben, dann was weiß ich, die Nase kann noch schöner sein, das Gesicht kann noch viel schöner aussehen. Dann man könnte jetzt ja gerade, was weiß ich, in Südafrika, Gott weiß wo, unterwegs sein oder irgendwo. Also man kriegt die ganze Zeit so dieses Extrem gespiegelt, was andere wahrscheinlich auch bei mir behaupten würden. Und ich für mich habe das schönste Leben, was ich mir vorstellen könnte. Und dann siehst du halt so Superlative. Und denkst du so, oh mein Gott, das geht ja auch noch. Und so kann man das Leben ja auch noch führen. So, das ist nach oben, dem ist keine Grenze mehr gesetzt.
Ja, das ist schon.
Und dir wird es permanent vorgehalten. Und ich glaube, das macht's schwierig. Also da bin ich wirklich froh, dass ich immer wieder mein Handy weglege, meditiere, in den Park gehe, irgendeinen Baum umarme und mir denke, okay, darauf kommt's doch an. Das ist doch das, was das Leben lebenswert macht und nicht, wie viel Follower ich habe oder ob ich jetzt gerade auf Ibiza im krassesten Club der Welt tanze mit meinen neuen Chanel-Schuhen oder nicht. Und das wird aber immer so ein bisschen suggeriert über Social Media und da muss man einfach aufpassen, dass man da in der Realität bleibt.
Du hast jemanden gefunden, mit dem du dich da ganz gut und ganz offen und ganz impulsiv und assoziativ austauschen kannst, nämlich Vanessa Mai, die Sängerin. Und ihr seid ein gutes Team, ihr seid Freundinnen und habt einen Podcast seit neuestem.
Der Podcast Schön Laut. Wir sagen immer, wir sind so das doppelte Schrottchen. Wir haben uns gefunden und sind halt beide so Dorfkinder, beide aus dem Schwabeländle. Und sie wohnt immer noch in Backnang, ich in Berlin. Mittlerweile haben wir so tolle Dinge in der Showwelt erleben dürfen, die aber auch dann immer wieder eine Scheinwelt ist. Und wir möchten einfach so viele Tabus brechen und ganz viel erzählen von dem, was uns widerfahren ist, wieso du es auch als kleines Mädel aus Rottweil oder aus Backnang in die große, weite Welt schaffen kannst und einfach auch Mut machen und so unser Sprachrohr einfach ein bisschen nutzen, um vielleicht für ein, zwei Mutausbrüche zu sorgen.
Und das ist ein guter Übergang, um zur Verabschiedung nochmal ganz kurz zwei Sätze über deinen Spiegel-Bestseller zu verlieren, den du 2024 veröffentlicht hast.
Ja, sei mutig und dir gehört die Welt. Abgeleitet von den Mutigen gehört die Welt.
Also wer mehr über dich und deine Strategien und deinen Blick auf die Welt wissen möchte, der kann sich dieses Buch noch zulegen. Und wir sind jetzt durch. Es gäbe bestimmt noch das ein oder andere Thema, aber die Zeit ist um.
Schade.
Ja, wirklich schade. Wir hören jetzt Blinded by the Light von Manfred Mann und seiner Earth Band. Ich danke dir für deinen Besuch hier, für die Geschichten, die du erzählt hast und drück dir die Daumen, dass das gut läuft mit deiner Brust.
Dankeschön. Und ich möchte gerne einfach deine Stimme jede Nacht zum Einschlafen, zum Runterkommen an meinem Bett haben, weil das fühlt sich so wohlig an. Das ist so schön. Das macht
Vielen
ganz
Dank.
Viel Spaß.
Gott
Vielen
sei Dank, Dank gibt es Podcasts, die man immer und immer ja. und immer wieder hören kann.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.